Wir sind zurück. Die Jungs sind back in town. Gefühlt ewig nicht geredet.
Crack, crack. Jakob, Mann, wie geht's dir, Brudi, Alter? We're back, Alter. Wir haben das Krasse, wir haben die letzten paar Folgen haben wir direkt so ein bisschen back-to-back aufgenommen.
Marc, mein Respekt für dich wächst jeden Tag. Miteinander mein geredet. Respekt für dich, wenn dir
gepickt wird. Erzähl mal,
umso mehr ich über dieses
andere Game
erfahre, umso mehr ich diesen Dad-Modus lebe, Bro. Mein Respekt für dich. Hut ab, Digga. Du bist ein Soldat, Digga. Drei Kids zu Hause ist anders als eins. Wir haben gerade angefangen, oder wir fangen gerade an, unseren Rhythmus zu finden, so als junge Eltern mit einem morgen dreimonatigen Baby. Und an dieser Stelle auch erstmal herzlich willkommen wieder zurück zu Vater Talk, ja, mit der Game Changers Gang. Wir sind vielleicht nicht der Nummer 1 Football Podcast, okay, aber wir sind auf jeden Fall der Nummer 1 Vater Talk Podcast in Deutschland, okay? Come on. Nee, Mann, aber wir haben gerade unseren Rhythmus gefunden mit dem Baby. Und dann hatten wir so ein One-Two-Punch, ja. Drei von Britneys Geschwistern, deren Mom war out of town ein bisschen. Drei von ihren Geschwistern haben bei uns gepennt. Zwei, also 6, 7 und 13 haben bei uns gepennt. Und dann zeitgleich ist meine deutsche Familie aus Deutschland gekommen. Für 12 Tage sind die hier. Das heißt, es sind meine drei Schwestern, meine Mom etc. Und die waren alle so, gleichzeitig sind die hier bei uns in der Wohnung gelandet, im Gebäude, ja, hier alle untergekommen in irgendwelchen Zimmern und so. Und dann bin ich aus dem Veteran Minicamp und Donnerstag zurückgekommen und Haus war erstmal voll. Und dann ist erstmal anders, Bro. Baby ist eine Sache, du rennst natürlich Nummer 1 dem Baby hinterher die ganze Seite, aber dann, du musst die ganzen Kids entertainen, du musst alle füttern. Jeder hat ständig irgendwie Hunger, die hat das gemacht, der hat das gemacht, komm mal hier, komm mal da. Am Ende des Tages so eine Stunde sozusagen aufräumen, nur um die Wohnung wieder back together zu kriegen, weißt du, ich meine. Und dann um 5 Uhr fängt das Baby wieder an zu schreien, das Baby wieder wach. Ich so, hey, was würde Marc tun? Was würde Marc tun? Fürs Wochenende waren wir.
Digga,
also sozusagen sechs Kinder plus Baby. Hier.
Wie viele Leute wart ihr?
Ja. Also wir hatten die ganzen Kids haben effektiv viel gemeint. Also wir hatten zwei von den Mädels waren hier im Gästezimmer.
Und alle zusammen in der Wohnung untergekommen, oder was?
Wir haben noch so eine Ferienwohnung hier im Gebäude gehabt, die du mieten kannst. Da waren noch die anderen zwei, aber tagsüber waren halt alle hier oben. Ja, und dann auch abends haben dann, also erstmal alle auf der Couch, haben irgendwie noch ferngesehen oder sowas, irgendwas angeschaut und dann haben sie sich irgendwie Stück für Stück dann verteilt. Ja. Wild. War cool, aber ich glaube, es macht mehr Spaß, wenn du wirklich ein Haus hast. Wenn du nicht in der Wohnung bist, so, wir sind hier schon ein bisschen limited, aber wenn du ein Haus hast, ist es nochmal anders, dann können sich Leute nochmal mehr verteilen.
Das ist... Ja. Ja, hundertprozentig, Mann. Ja, Digga, weil bei mir ist halt so, ganz ehrlich, ich habe auch mein Haus gekauft, so ein bisschen so in mind, so hey, das ist so... Mein Haus ist unser Hub. Das ist so der Familienhub, Alter. Alle kommen rum. Ey, wir haben genügend Schlafzimmer für alle. Wir haben genügend Platz. Wir haben einen großen Garten, Alter.
Es war auch cool von der Seite.
Ich bin Fan vom Hosten, Alter.
Wir haben Cookout gemacht.
Alle rumkommen.
Alle waren am Start. Oma war da. Onkel waren da. Tanten waren da. Die ganzen Kids waren am Start. Das war sehr cool. Und ich glaube, das ist so die positive Seite, ja, wenn du halt diese ganze Family zusammenbringst und alle können sich kennenlernen, alle können sich sehen, die Kids können miteinander rumrennen und sowas, das ist sehr cool, aber der Preis, den du dafür zahlst, der zieht schon, ey. Habe ich unterschätzt, gebe ich zu, habe ich unterschätzt.
Da ist, ja. Alter. Naja, aber okay, ganz kurz. Was, okay, okay, jetzt also hattest du die Bude voll.
Ich hätte fast wieder.
Was
so
ist jetzt eigentlich dein Plan so über die nächsten gezogen, paar Wochen? Ist da
hier in Nashville Pause, gewesen wäre, dann nach Florida da geflogen, rein, fliegen wie wollte und Florida trainieren und dann nach Houston weiterfliegen und sowas. Ich schraube jetzt ein bisschen runter. Wir ziehen hier in Nashville das Training durch bis 4th of July Weekend. Und dann fatzen wir runter nach Houston, um die Acclimation Period da unten zu machen. Nicht Roadtrip, ich glaube, wir fliegen einfach. Ich tue erstmal Auto mieten und sowas. Und ich muss sowieso nach, ich schaue gerade sowieso nach dem Auto. Britt und Baby.
Roadtrip oder was?
Ja, Britt und Baby. Britt und Baby am Start. Genau, dann trainiere ich unten okay. in Houston mit der Mannschaft ab 4.
Aber wenn
Juni
du sagst
einfach,
wir,
wird von denen.
Dann reden wir von der kompletten
empfohlen,
Familie.
Weil diese okay, Houston. Nice. Das Houston-Wetter ist einfach nochmal anders. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon gesagt habe. Ich sage es einfach nochmal. In Houston ist es so viel Luftfeuchtigkeit, dass selbst für jemand, der jetzt die ganze Zeit in den USA eigentlich in den Südstaaten gelebt hat, das einfach anders ist. Das ist einfach ganz anders. Das ist wie wenn du in Deutschland ins Zoo gehst und ins Tropenhaus gehst und dann die Temperatur aber nochmal so 5, 6 Grad nach oben schraubst. Genau, das heißt, ich nehme da die Zeit vom Trainingslager, um mich da wirklich zu akklimatisieren, damit ich nicht umkippe, wenn sobald die Pads und Helme ankommen.
Digga. Das ist die smarteste Entscheidung ever, weil die Leute reden immer von Houston und Dallas so im Vergleich. Temperaturmäßig so einigermaßen auf demselben Level, aber die sagen einfach nochmal ja, 20% Luftfeuchtigkeit obendrauf. Weil Houston so im Kessel liegt, Alter, und es ist nochmal auf einem komplett anderen.
Also, am Ende des Tages, es hilft dir nicht. So es hilft dir nicht, wenn du zum Training rausrennst also, und sowas.
Ja, aber das Problem ist, wo es dir halt hilft, ist so, dass du deine, wirklich dich dran
deine Hydration-Routine ein bisschen drauf hast, sodass du weißt, okay, ich brauche morgens hier einen Electrolyte Drink, ich knall mir hier ein Wasser rein, ding, 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 mach da meine Sachen. Ich glaube, von der Seite hilft es ein bisschen. Das heißt, es ist mein Plan. Wir sind hier in Nashville, wir sind hier und fatzen dann zum 4. Juli runter nach Houston und dann geht's los.
Ja, ja, ja. Ja, das ist ein guter Punkt, ja, Mann. Ja, ja, ja. 4th of July Barbecue at Casa Nizacha hier in Dallas, Texas. Nee, aber auf jeden Fall, Bruder. Müssen wir hinkriegen, Alter. Das ist immer hochkommen.
Wäre vielleicht eine Autofahrt wert. Ja, vielleicht eine Autofahrt wert. Das ist die, ich hab gehört, diese Straße ist schnell. Ich habe gehört, diese Straße ja,
das
läuft.
Das ist einfach mal, Alter, ein Timeout, Alter, Bruder. Lass mal, geh ein bisschen vom Training weg, Alter. Zeig der Fam ein bisschen North Texas. Dallas, Alter, was hier zu bieten hat. Ich sag's dir, Mann. Das wäre es auf jeden Fall wert, Mann. Wir würden uns sehr freuen, Alter.
Ich schau mal. Vielleicht können wir auch einfach in Dallas reinfliegen und dann runterfahren. Wäre vielleicht eine Überlegung, wenn wir so an dem Wochenende kommen.
Ja, das ist noch easier, ja.
Mhm.
Aber let's go. Ready?
Aha, lass reingehen. Here we go.
Leute, was geht ab? Willkommen zurück. Es ist Folge 61. Game Changers Podcast ist am Start für euch. Coole Episode, wie immer, für euch geplant. Reden ein bisschen über Jakobs Veteran Minicamp, ist in the books. Er ist zurück in Nashville. Und einfach darüber reden wir ein bisschen, was da abging. Und dann gleichzeitig geht es weiter in unserer Untold Story. Heute reden wir ein bisschen über Money Wasted und das Ganze, es geht um Geld, es geht um Leute, die ihr hart verdientes NFL-Geld verschwenden und da und das ein bisschen Bach runtergeht, da werden wir ein bisschen einsteigen. Aber ja, first things first, Jakob, Alter, was trägst du da eigentlich? Ist ein Bademantel oder?
ja, Mann, das ist mein Cardigan, Bro, das ist mein, okay, ich komme gerade aus dem Pool-Workout raus. Und habe was gebraucht, damit ich mich ein bisschen wärmer fühle. Meine Klima blast schon wieder crazy, deswegen heute im Bademantel am Start.
Sehr gut. Aber okay, wir haben gerade eben drüber geredet, also du hattest volles Haus, einiges los, Chaos war real. Jetzt wieder ruhig?
Na, ich habe noch bis Dienstag. Bis Dienstag ist meine deutsche Fan noch am Start. Okay. Das heißt, ich mache vormittags ein bisschen mein Training und dann nachmittags bin ich mit denen unterwegs.
Was aber auch ganz geil ist, du hast halt mehr Hände, Alter, um sich ums Baby zu kümmern. Da wird das Baby rumgereicht.
Das stimmt, das stimmt. Das ist die Hilfe bekommen, aber gleichzeitig kommt dann auf der anderen Seite, du brauchst irgendwie 10-mal so viel Essen und hier will jemand das und
das ist ein Ding,
jemand.
Ja.
Das schmeckt mir nicht, brauchst nochmal was anderes.
Ja, aber Training, bist du direkt wieder eingestiegen oder du hast erzählt, du hast überlegt, zu einer Facility zu gehen, aber jetzt bist du in Nashville auf dich selber gestellt, gehst du zu einer Facility?
Also ich habe mein Programming mir schreiben lassen, meine Lifts, mein Rennen und sowas.
Den Texans?
Combo aus Texans und Bomberitos habe ich halt zusammenschreiben lassen. Und gerade diese Woche mache ich noch Schmalspur, das ist jetzt die erste Woche. Ganz easy, ich tu ein bisschen Gewichte, ein bisschen Reha machen, ganz easy. Aber nicht ganz schwer, leicht, nicht schwer, ja, ganz leicht, wir sind ganz easy dabei. Nur ein bisschen Körper bewegen. Wär stolz auf mich. Nach Veteran Minicamp, erstmal den Rest der Woche von dem Veteran Minicamp habe ich erstmal gar nichts gemacht.
Wann ging das zu Ende?
Der letzte Tag war effektiv ein Mittwoch.
Okay, das ist eine gute Pause. Ja. Bruder, ich sag's Mittwoch, dir, du weißt, du kennst deinen Körper, Mann. Und einfach mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen chillen, einfach mal echt Schlaf, Alter. Schlaf ist ja auch ein underrated Recovery Tool. Einfach das alles mal nachholen. Ja. Digga, Riesenfan, Mann.
Von dem Schlaf könnte ich noch mehr gebrauchen.
Ja, das ist das
Von dem Schlaf Alter. Könnte noch
Mit
mehr gehen.
Klein, Alter. Aber bei mir war es immer so, diese Zeit ist schon wichtig. Zwischen Ende vom Veteran Minicamp bis Anfang des Camps, du hast 5 Wochen, glaube ich. Bei mir war es so, sind das vielleicht sogar 6 Wochen? Ähnlich wie du,
5.
Du machst erstmal nichts für ein paar Tage, ja, und dann machst du genau 3 Wochen Block, wo ich immer hier zu Exos zurückgegangen bin. 3 Wochen Block, wo du wieder intensiv arbeitest und dann die Woche vor dem Camp habe ich tatsächlich auch active freigenommen. Also du machst natürlich ein bisschen dein Recovery, ein bisschen Active Movement, aber nicht Hardcore trainieren, weil du willst natürlich so refreshed so wie refreshed wie möglich ins Camp reingehen.
Mhm. Ja, du hast immer verschiedene Fahrpläne. Also ein Fahrplan, der uns hier vorgeschlagen wurde, war, dass du 2 Wochen weiter trainierst, dann dann eine Woche komplett Pause machst und dann die 2 Wochen vorm Trainingslager wieder trainierst. Ich habe jetzt einfach von Ressourcen her und wie es alles läuft bei mir angeschaut. Ich mache jetzt, wo meine Familie hier ist, einfach ein bisschen ein leichteres Programm und dann tue ich die nächsten 4 Wochen langsam, aber sicher mich steigern. Also ich werde eine Kombo machen, jetzt hier im Vorderrhein ein paar schwerere Wochen und dann die Wochen vom Trainingslager langsam, aber sicher so ein Deload mit einem Anstieg am Ende wieder, dass ich mit Juice ins Trainingslager reingehe. Ich denke, es wird hinhauen.
Denkst du, wie wichtig ist diese Woche oder diese paar Wochen vor dem Camp? Kannst du da wirklich nochmal Strides machen, um dich wirklich so perfekt vorzubereiten oder besser zu werden? Oder ist es eher so eine Maintain-Phase?
Ich finde, es ist körperlich, also Muskelmasse-technisch, ist eine Maintain-Phase. Also du wirst jetzt nicht mehr nochmal deinen Körper komplett verändern. Aber was geht, ist, dass du alle Wehwehchen und irgendwie Gelenke, die ein bisschen am Probleme gemacht haben im Frühjahr, dass du die sozusagen stark machst, fit machst und dann eben viel in den Football-Bereich wirklich rein. Also die Sachen, die du dann im Trainingslager auch wirklich machst, Routen laufen, Blocking, Footwork, die ganzen Fundamentals, die Details, dass das Ganze Routine ist, dass du da nicht nochmal wieder von vorne anfangen musst, wenn du im Trainingslager bist, das ist, glaube ich, ein großer Schritt, weil du hast jetzt das ganze Frühjahr über wirklich alles auf Hochtour gebracht, was Football wirklich angeht. Und wenn du das mit ins Trainingslager mitnehmen kannst, dann denke ich, hast du was gewonnen.
Ja, nee, das ist ein krasser Punkt, weil ich denke wirklich, dass du musst auf so einem Level, du musst jetzt zu deiner Football-Condition kommen. Körperlich, Muskeln und das alles, ja, das ist schön und gut, aber da bist du normalerweise jetzt so auf deinem Level, wo du sein sollst. Dein Football-IQ ist, denke ich, ein Riesending. Und dann natürlich diese Football-Condition, weil nichts zerstört dich so sehr wie einmal die Houston-Hitze und dann mit Pads an. Weißt du, das ist noch, ja, das ist was, was echt schwer ist zu simulieren im Training. Daher finde ich erstmal deinen Plan sehr gut, dass du da runter willst, aber dann halt auch, ich weiß nicht, ob das eine Möglichkeit gibt, dann auch mit Helm zu trainieren oder so Conditioning-Drills mit Helm, weil das ist halt das Ding, Alter, die ersten paar Trainingseinheiten, Alter, wo du rausgehst und das erste Mal Pads anhast, pff, das ist
anders. Ich meine, Veteran Minicamp war schon wieder cool, dieses Gefühl, weil das ist ja die einzigen Tage im Frühjahr, wo du ein bisschen einen Trainingslagertag simuliert hast, ja, dass du wirklich denselben genau. Schedule hast wie im Trainingslager, war cool, das Gefühl zu fühlen, ja, und dann gleichzeitig die ganze Mannschaft ist da, das heißt auch die Jungs, die mit den bisschen größeren Verträgen, die jetzt für OTAs und sowas nicht unbedingt am Start waren, sind alle im Lockerroom, das heißt der Lockerroom ist voll. Head Coach macht ein bisschen Dampf, weiß ich meinen, dass die Competition ein bisschen angefeuert wird und sowas. Das war schon, war schon cool.
Ja, nimm uns da mal ein bisschen ins Detail mit rein. Ich glaube, ihr hattet das ein bisschen verkürzt, ne? Ihr habt nur 2 Tage Vollgas gemacht, oder?
Ja, wir haben 2 Tage Vollgas gemacht. Der 3. Tag war nur ein Teamlift. Das heißt, Tag 1 war wirklich ein kompletter. Ein Teamlift, Alter. Tag 1 war kompletter Trainingslager.
Hey, shoutout to Miko, Mann.
Komplette Trainingslager-Simulation, das heißt von vorne bis hinten mit Morgen-Meetings, Practice, Afternoon-Meetings, Walkthrough am Ende des Tages, das den nächsten Tag sozusagen installiert. Tag 2 war ähnlich, aber Tag 2 war dann schon am Ende des Tages, durften wir schon ein bisschen früher nach Hause und dann Tag 3 war Teamlift und Family Barbecue und dann sehen wir uns im Sommer mäßig, ja. Noch mit Präsentation natürlich, Digga, Vorbereitung, krass. Aber war ein guter Schedule, Bro, kann man nicht sagen.
Ja. Es ist so, Digga, das ist 1:1 der 49er Schedule. Ich sag dir, die Miko ist ein smart man, weil jeder in Niners, alle waren happy und das war alles immer gut. Und ja, und ich glaube, der hat so ein bisschen diese ganze Mentalität, diese bisschen chill. Das ist dieser West Coast Vibe. Dass du alles ein bisschen, dieses Hardcore East Coast Patriots, wir müssen so hart wie möglich gehen, das machen wir nicht, weißt du? Und der Miko hat das ein bisschen adaptiert, also das ist sehr gut zu sehen, Mann, geil.
Ja, es ist halt auch echt, weil du musst, wenn wir drüber reden, okay, was ist das, was ist unser Ziel dieses Frühjahr? Was ist das Ziel für Phase 1, was ist das Ziel für Phase 2, was ist das Ziel für Phase 3, was ist das Ziel fürs Veteran Minicamp? Und eine große Sache, die du vermeiden willst, sind halt Verletzungen, ja. Das heißt, im Frühjahr schon an so einer an Kapazität sozusagen zu arbeiten, ist, glaube ich, wirklich nicht die schlauste Herangehensweise, weil so eine Frühjahrsverletzung ist echt dann problematisch. Wenn du dich in der Season verletzt oder sowas, okay, dann ist es natürlich schwer, aber wenn du dich im Frühjahr unnütz verletzt, während wir Drills machen, die am Ende des Tages gar nichts darüber aussagen, wer es in die Mannschaft reinpackt, wer am Ende Leistungsträger ist und sowas, dann hast du ein Problem, weil dann verpasst du wahrscheinlich Trainingslagerzeit, dann ist deine ganze Saison fängt auf dem falschen Fuß an. Und ich glaube, dass so ein Schedule, der eben, wo wir arbeiten, wo wir uns in Situationen bringen, wo wir wirklich unsere Fundamentals verbessern können, wo wir ein bisschen unter Druck unsere Spielzüge ausführen lernen und ein bisschen Competition haben. Ja, genügend, dass du ein bisschen was zeigen kannst, genügend, dass du deine Techniken eben ausprobieren kannst, dann ist es so ein Sweet Spot, wo du sagen kannst, okay, du hast ein gutes Frühjahr gehabt. Sweet Spot.
Nice, er hat schon, die haben dieses ganze Patriots Mindset haben sie ein bisschen aus dir raustrainiert, Mann. Ich finde es gut.
Digga, ich glaube, das kommt jetzt nach 2 Jahren nicht mehr in dem Patriot Way drin. Ja, fängt langsam die Heilungsphase bei mir im Gehirn an. Ja. Aber es ist auch, Bro, ich sag dir auch echt, es hat auch einfach der Veteran-Modus ist jetzt ein anderer, ja. Du kannst in Jahr 7 nicht mehr einfach draufballern, ohne Ende, ohne. Also zumindest, ich kann immer noch genauso Gewichte heben. Ich kann jetzt runtergehen, wir können die Squatbar aufladen. Das Gewicht kann trotzdem bewegt werden. Aber ich glaube nicht, dass meine Football-Leistung dann am nächsten Tag davon besser wird. Und ich glaube, das ist halt wirklich das Chapter, wo ich bin. Ich mache nur noch Sachen, die mir wirklich dann auch helfen, meinen Job zu machen. Und mein Job ist Football spielen, nicht Gewichte heben.
Absolut, Mann. Ja, ich bin ja komplett bei dir. Das ist immer Risk-Reward. Das muss halt irgendwie yeah. in der Balance liegen, das Ganze. Aber okay, erzähl mal jetzt so im Fazit, wie war deine Off-Season? Rein körperlich, aber halt auch von dem mentalen Standpunkt, wenn du jetzt einfach nochmal das Team, dein neues Team einfach so betrachtest, wie passt du da rein? Einfach so ein bisschen das Fazit von deinen ersten paar Monaten mit dem neuen Team.
Hey, es ist neue Team, neue Challenge. Es ist wieder was anderes. Es gibt wieder andere Hürden zu überwinden. Ja, es werden wieder andere Sachen gefordert. Ich muss wieder Sachen machen, die jetzt nicht in meinem Wheelhouse waren. Ja, also ich habe wieder Sachen zum ersten Mal gemacht. Es gab wieder mal ein paar Routen, die ich bis jetzt noch nicht gelaufen bin, die ich früher gelaufen bin, die ich jetzt in meinem Kasten habe und sowas. Digga, ich habe in Phase 3. Bro, Stick Nuts, Wheels, Big Post. Wir waren am Anfang vom Frühjahr nur drei Tight Ends mit mir. Das heißt, shit, it is what it is. So.
Was ist die tiefste Route, die du läufst?
Hey, gut, Wheel ist halt tief.
Ja, kommt drauf an, wann du den Ball kriegst, ja klar.
Ja. Was hatten wir noch? Wir hatten Ins, wir hatten Stick Chinas, wir hatten Stick Nuts, wir sind Corner gelaufen, wir sind Posts gelaufen.
Damn.
Wir haben Tight End Wheelhouse ist sehr deep und ich war einfach mit den Tight Ends dieses Frühjahr. Das heißt, da hieß dann einfach, Digga, du musst figure it out.
Also, und das ist so, wirklich das heißt, was, ich hab was einfach, du, ich meine, das hast, seitdem du mit den Giants warst, das erste Mal wirklich angemacht, ne?
Das heißt sich langsam aus. Das heißt, es waren bei den Giants viel Tight End Schule, die ich da mitgenommen habe. Mhm. Klar, und es kam auch so von den Coaches, wurde es mir geächert, die Sachen, in denen ich gut bin, was alles in meinem Wheelhouse ist, das ganze Blocking, die ganze Fullback-Geschichte, ja. Das darf natürlich jetzt nicht irgendwie runtergehen oder drunter leiden, aber wo es eine Möglichkeit gibt, mehr zu tun, es ist natürlich alles Sachen, die dir helfen können, nur deine Vielseitigkeit den Coaches zu zeigen. Ich würde jetzt nicht mich hinstellen und sagen, dass ich auf einmal von 0 auf 300 irgendwie ein Third Down Deep Threat oder sowas geworden bin. Aber
so ein Limit ist so, Alter. Raus, Coach,
ja, nee, aber es ist wirklich so, don't limit yourself ist tatsächlich das, Mann. Wenn ich zurückdenke an meine Football-Karriere, an die ganzen Jahre, so am College und sowas. Ja. Digga, ich mache jetzt Sachen, hätte ich die am College gemacht, dann wäre ich halt einfach easy Starter gewesen. So. Weißt du, ich meine, ich habe so Sachen gehabt, die ich gedacht habe, hey, ja, keine Ahnung, ich kann die nicht oder sowas. Yeah. Und einfach jetzt die Zeit gehabt, dran zu arbeiten. Mhm. Gut, es waren jetzt auch wirklich 7 Jahre in der NFL. Aber es geht ja doch. Und das war so ein bisschen, ich glaube, ich bin einfach vom Mindset ein bisschen anders. So, Bro, du bist jetzt hier 7 Jahre, it is what it is. So, ob das jetzt was ist, was ich quote-unquote machen darf oder sowas, ja, als Fullback, darf er das, darfst du einen Post laufen, Digga, ist mir scheißegal, ich laufe den und wenn der Ball irgendwo in der Reichweite ist, wo ich mit meinen Händen rankomme, dann fängst du ihn halt und das Leben geht weiter, so. Ich
wie
glaub,
schauen die Hände aus?
Da habe ich früher...
Hände sind smooth?
Hände sehen gut aus. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Hände habe ich ein bisschen investiert, Mann. Ich habe so eine Tennisball-Schießmaschine gekauft. Okay. Und jetzt gerade early in der Offseason einfach mich vor die Tennisball-Schießmaschine gestellt und irgendwie meine 1000 Catches oder sowas gemacht.
Ja, ja.
Und so kleine Sachen zahlen sich auch aus, Bro. Deine Hände, die ganzen Leute, die mir am College immer gesagt haben, du kannst nicht fangen, das ist einfach eine Frage der Wiederholung, Bro. Das ist, wie du deine Hand-Augen-Koordination trainierst und da eine Frage von deinem Mindset. Bist du abgebrüht genug in dem Moment, um einfach deinen Körper den Job machen zu lassen? Ähnlich wie ein Tackle, denke ich mal. Wenn du den Tackle überdenkst und zehnmal, wie mache ich es jetzt? Drehe ich meinen Körper so? Dann ist am Ende der Running Back auch weg. Einfach machen. Ja, gar nicht drüber nachdenken.
Einfach machen. Genau. Macht ihr dann auch tatsächlich, habt ihr One-on-Ones gemacht im Camp?
Nee, One-on-Ones sind irgendwie, One-on-Ones haben wir jetzt im Frühjahr, glaube ich, gar nicht gemacht.
Hat er gar nicht gemacht, okay. Das war eigentlich was wir eigentlich oft, also fast jeden Tag gemacht hatten. Okay, also würdest du dann
wahrscheinlich
in den 7-on-7 auch... Okay, ja, aber in den One-on-One, also 7-on-7 mit Safety Rotation, also Man Coverage gegen Safety.
Mhm.
Und du hittest ihn mit Leverage. Breakout. Nice.
Ja, nee, aber One-on-Ones, also One-on-Ones habe ich schon in. One-on-Ones habe ich schon in New England recht viel gemacht im Tight End Room.
Also gegen
Tight End Room.
Gegen Safeties.
Ja, wenn du gegen Safeties, weil wenn du im Tight End Room bist, dann musst du das One-on-One gegen Safeties gewinnen. In der Running Back Phase, dieser Running Back Linebacker One-on-Ones war bei mir mehr auf der Pass Pro Seite. Genau, jetzt mal sehen, wie es dieses Trainingslager aussehen wird im Sommer.
Nice. Also du bist sozusagen der Hybrid, du spielst ja, okay, du bist im Tight End Room, aber die Fullback ist natürlich immer noch so die primäre Position, ne? Weil oftmals sieht man das, dass diese Tight Ends, die wollen ja den Fullback nicht spielen. Ich habe einen krassen Clip gerade gesehen von Darren Waller, dass er meinte so, in dem Augenblick, das war irgendwie gegen die Bills oder was, und dann musste er als Fullback, als H-Back, der Vorblocker durchs Loch gehen und irgendwie einen Leadblock annehmen. Und in dem Augenblick hat er sich selber gesagt, so, what the hell am I doing here? Und dann hat er retired. Er wusste in dem Augenblick so, I don't want to do this. I don't love this shit enough, Alter. Und dann musste ich an dich denken, so, das ist genau der Shit, den du machst, Alter. Und du feierst es halt. Es ist halt ein komplett anderes Mindset. Aber so, du, da weißt du, das ist der Unterschied zwischen einem Tight End und im Fullback, Alter.
Ja, das ist real. Ja, also ich, für die Coaches, was die Coaches am liebsten hätten natürlich, ist einfach ein Spieler, der alles macht, was man ihm aufzeichnet. Yeah. Ja, also der Tight End, der Routen laufen kann, der gleichzeitig aber an der Linie blocken kann und der auch genügend Heu in seiner Lunchbox hat, um auch aus dem Backfield raus zu sprinten und irgendwie einem Linebacker auf die Nase zu hauen.
Genau.
Körperlich könnte das jeder. Körperlich können das einige. Ja? Wenn du genügend ins Fitnessstudio gehst, dann sollte es eigentlich klar gehen. Aber will nicht jeder. Nicht jeder hat da Bock drauf. Ja?
Das heißt, ist crazy genug, Alter, für den Schnitt.
Bro, das sind
ja, aber da denke ich so, ist Oklahoma Drills. Kittle so krass, weil er ist halt egal was du von mir willst. Ich mache alles Full Speed und bin ich der Größte? Nein, der Typ wiegt 240, 245 maximal, aber er schmeißt halt seinen Körper rein in alles, weißt du, das ist ihm halt völlig egal.
Wenn du Football liebst, dann, wenn da die Liebe noch da ist, wenn das, solange das Feuer noch brennt, dann geht das Ganze auch klar. Wenn das Feuer anfängt runterzugehen, dann ist es natürlich der Moment, der es als erstes zeigt. Ja. Also ich habe mit Waller gespielt, Bro, ist bester Mann. Ich mache ihm da gar keinen Vorwurf. So, weißt du, man, mit 32 oder 33, wenn du da auf der Motion bist, du bist in einem Tight End Stance und machst dann die Motion ins Backfield, ja, set it und du hörst so, White 80, und du siehst, du machst so Augenkontakt mit dem Mittellinebacker, ja, das ist irgendwie so ein 25-Jähriger aus Florida mit Tattoos auf beiden Armen oben hoch, so der auch Film schaut, und der weiß, dass der Run gleich hier durchs B-Gap geht, ja, dann musst du dir halt zweimal überlegen, ob du da noch weiter dabei bist.
Ja, da testet es auf jeden Fall deinen Willen, ey.
Crazy. Hi. Aber lass mal ins Thema für reingehen.
Lass reingehen. Ja, interessant. Ich habe gelesen, fast über 70% aller NFL-Spieler sind innerhalb von 2 Jahren nach ihrem Retirement broke. Das heißt, das ganze Geld, das sie verdient haben, ist gone. Und heute wollen wir einfach ein bisschen da einsteigen, so, warum ist es denn so? Das ist vor allem in der NFL, aus allen Profisportarten ist die NFL die schlimmste, wenn es darum geht, dass Spieler ihr Geld verlieren. Und einfach mal ein paar von den berühmtesten Beispielen wollte ich ein paar nennen. Vince Young zum Beispiel hat in seiner Karriere 34 Millionen verdient. Nach ein paar Jahren, nach 2 Jahren, nach Karriereende, bankrott. Warren Sapp, 82 Millionen Career Earnings. 2012, Bankruptcy declared. Clinton Portis, über 40 Millionen verdient. Bankrott. Terrell Owens, T.O., Hall of Famer. Was weiß ich, wie viele Millionen verdient. Pleite. Oftmals die Gründe dafür. Was ist es? du weißt, du bist nicht educated enough, wie du dein Geld behandelst. Excessive Lifestyle, Luxury. Aber ein Riesengrund auch, und da will ich als erstes drauf eingehen, ist Familie. Und du erlebst es, ich habe das oft erlebt, dass wenn ein junger Spieler in der NFL auf einmal an großen Batzen Geld kommt, dann oftmals in seinem Familienkreis ist es, hey, we made it. Not you made it, we made it. Das heißt, auf einmal er und sein komplettes Entourage, seine Familie, es ist gang und gäbe, du kaufst deiner Mama ein Haus, ein Auto, deinem Vater, deinem Bruder, deinem besten Freund, alle kommen, ziehen bei dir ein und du übernimmst jede einzelne Rechnung. Und ich habe es zu oft gesehen und ja, es ist crazy, aber ja, lass mal von vorne anfangen. Warum denkst du, ist es so ein Riesenproblem in der NFL, dass diese Jungs bankrott gehen?
Also zu dem, was die NFL angeht, wir verdienen nicht so viel. Ich sag's, wie es ist. Das klingt jetzt vielleicht sehr entitled und crazy für den Otto-Normalverbraucher, weil wir natürlich auch zu den 1% gehören hier in den USA. Ja, wir verdienen sehr viel in der NFL-Karriere. Aber wir müssen dazu sagen, zum einen, die NFL-Gehälter haben einen großen Sprung nach vorne gemacht mit dem letzten CBA. Also als Rookie verdienst du jetzt heutzutage mittlerweile 1 Million in deinem ersten Jahr. In meiner Phase war Rookie-Gehalt zu knapp 500.000. Also die Gehälter für Rookies haben sich im Endeffekt verdoppelt. Und da können wir schon anfangen, was das Broke angeht. Die Durchschnittskarriere sind 2-3 Jahre. Du hast im alten CBA, jemand, der mit Mark zusammen noch Football gespielt hat in den Rookie-Jahren, einer von seinen Teamkollegen von den Cowboys, war 2 Jahre bei den Cowboys, hat gespielt, aber danach ist die Karriere vorbei. Dann hast du vielleicht eine 1,1 Millionen verdient vor Steuern. So, dann versteuern wir das Ganze mal, dann ist die Hälfte weg, dann bist du effektiv bei 600.000 oder sowas. So, wenn du jetzt aber diese amerikanische Geschichte mitspielst, die dir ja schon seit der Highschool erzählt wird. Seit der Highschool wird dir erzählt, hey, wenn du dich anstrengst im Football, wenn du am College gut bist und es bis zur NFL schaffst, dann kannst du deiner Mama ein Haus kaufen, du kannst dir selber ein Haus kaufen und du kannst ein cooles Auto fahren. Ja. Rechnen wir das mal bitte zusammen. Ein Haus, zwei Haus, das sind ungefähr hier in den USA bei den Preisen heutzutage, wenn du ein normales Haus kaufst, ist es 1 Million. Wenn du ein bisschen größeres Haus kaufst, sind wir schon bei 1,5 Millionen oder sowas. Dazu noch 2 Autos. Autos kosten, ich suche gerade nach einem Auto. Du kriegst einen Toyota, findest du nicht für weniger als 50.000. Was zum einen komplett bescheuert ist, aber das ist, was ist. Sagen wir, dann sind 100.000 nochmal drauf. Das heißt, du brauchst 1,6 nach Steuern, um diesen amerikanischen Traum vom Profi-Footballspieler zu sein, überhaupt zu finanzieren. Das sagt dir natürlich vorher keiner, aber das ist auch nicht, wie das Ganze finanziert wird. Aber das Ganze wird natürlich finanziert. Das heißt, du hast nur ein Downpayment. Du machst ein Downpayment auf das Haus, 100.000. Du machst ein Downpayment auf dein Haus, 100.000. Du machst ein Downpayment auf das Auto und hast dann monatliche Ausgaben, die du zahlst an Mortgage und an Auto, Autoleihung. Wie nennt man das auf Deutsch? God damn it. Jetzt klinge ich wieder wie das so verhindert. Auto, Darlehen, Auto... Darlehen. Oh, wie nennt man das, wenn du was leihst auf Deutsch? Von der Bank. Mark, come on, wir wissen das.
Das ist ein Darlehen, ja.
Autodarlehen? Okay, du zahlst dein monatliches Autodarlehen und du zahlst dein Hausdarlehen ab. Und das geht glatt, solange Geld weiter reinkommt. Weil du hast natürlich auch noch deine ganzen monatlichen Ausgaben, dein Training, dein Essen. Selbst wenn du da normal lebst oder sowas, funktioniert die Rechnung nur, solange weiter Gamechecks reinkommen. Solange du weiter deine, keine Ahnung, 500-600.000 pro Jahr verdienst. In dem Moment, wo deine NFL-Checks aufhören, und wir müssen auch bedenken, die NFL-Checks hören immer früher auf, als du es eigentlich möchtest. Genau. Das ist nicht so, wie wenn dir jemand im Voraus sagt, hey, du kriegst diese Checks jetzt für 2 Jahre. Nein, du denkst, du kriegst die Checks für die nächsten 5, 8 oder sogar einen größeren Vertrag irgendwann in der Zukunft. Ich glaube, darum ist die NFL besonders anfällig, um Jungs eben in eine Situation zu bringen, wo sie 2 Jahre nach der NFL, du machst 2 Jahre weiter deine Payments auf dein Haus, denkst, dass irgendwann vielleicht nochmal wieder das reinkommt und dann irgendwann ist der Braten gebacken, ja, dann ist der Kuchen leer und dann stehst du da. NFL-Karriere ist vorbei, Schulden sind trotzdem da, du hast aber kein weiteres Einkommen und musst Insolvenz anmelden.
Ja, ja. Das ist das Ding, Alter. Und oftmals das Traurige ist auch, dass diese Jungs eben auch keinen Plan B haben. Es war ihr Leben lang, war NFL ist das Number One Goal. Und als sie es erreicht haben, sagen, okay, cool, jetzt habe ich Geld, jetzt habe ich es mir verdient, jetzt darf ich mir ein bisschen was gönnen. Und dann hauen die eben diese Kohle raus und dann auf einmal ist dieser Traum vorbei. Und so, was jetzt? Ich kenne nichts anderes, ich weiß nichts anderes, ich habe nie was anderes gelernt. Also habe ich auch keine Alternative, irgendwie weiterhin Geld zu verdienen. Dann oftmals, ja. Was ich auch so oft gesehen habe, dass die Jungs dann rumhängen um das Game, die versuchen dann für Jahre zu trainieren, irgendwie ein Comeback zu machen, was dir ja finanziell nicht hilft. Du steckst mehr Geld in dein Training rein, aber nichts kommt rein. Und dann auf einmal 2-3 Jahre später, nachdem du hast seit Jahren kein NFL-Game mehr gespielt, kommst du dann zu der Realisation, okay, shit, ich bin bankrott, ich habe mich nicht irgendwie fortgebildet, ich habe nichts, worauf ich zurückfallen kann.
Und das ist so lass es nochmal aufteilen.
Und man sieht es oft.
Lass es nochmal aufteilen. Du hast zwei Arten von Leuten. Du hast jetzt auch zwei Arten von Spielern. Du hast die Big-Ticket-Guys mit den dicken Verträgen. Ja. Und du hast den normalen NFL-Spieler. Ja, den genau. Veteran Minimum etc. Ja. Vielleicht mal eine Extension, zweiten Vertrag unterschrieben, aber
die,
Minimum.
Genau. Geh mal auf Big Ticket, die Big Time Jungs an. Die Jungs, die ich vorgelesen habe, diese Beispiele, sind ja extreme Beispiele, weil die sehr viel Geld in ihrer Karriere verdient haben. Wie passiert das, dass du bankrott wirst?
Okay. Also die Big Ticket Guys, da hast du einer der größten oder der schnellste Weg, wie einen großen Batzen von deinem Geld weggehen kann, ist der falsche Partner. Meiner Meinung nach. Familie auf jeden Fall. Familie, die Blutsauger um dich herum sind immer eine Gefahr. Aber das Schnellste, wie einfach erstmal das Hälfte von deinem Networth weggehen kann, ist die falsche Frau geheiratet. Und das kann ja aus verschiedenen, das kann deine Schuld sein, das kann ihre Schuld sein, wie auch immer. Im Endeffekt ist es halt was du, glaube ich, dir genau überlegen musst und wo du willst, die Frau heiraten, mit der es auch wirklich dann dein Leben lang funktioniert. Weil eine Scheidung ist ein Weg, wie du viel Geld verlieren kannst. Direkt dahinter würde ich die Familie einordnen, ja, dass du zu viele Leute um dich herum hast, wo du dir ihr ganzes Leben finanzierst oder einfach zu viele Kosten hast. Ja, das ist, du kannst es nicht tragen. Was du, glaube ich, schaffen kannst, ist, dass du Leuten hilfst, sich selber zu helfen. Dass du vielleicht Sachen anstoßen kannst oder sowas. Aber selbst da kannst du nicht jedem seine Probleme lösen mit Geld. Das funktioniert leider nicht. Ja? Besonders wenn du eine große Familie hast, Mann. Das wird immer schwer. Und dann direkt dahinter gehen wir dann, glaube ich, in die Schlange rein. Also in die falschen Berater. Der Finanzberater, der Geld klaut, weil du ihm blind vertraust. Der Anwalt, der irgendwie eine Vormundschaft hat oder sowas, ja, der trickst, hier hat ein Kollege dir von irgendeinem Krypto-Investment erzählt und du hast da eine Million reingeknallt, was auf Null gegangen ist. Ja, also die drei Sachen, heiraten, Familie und falsche Investments, sind, glaube ich, wie du so einen großen Batzen Geld auch sehr schnell zerteilen kannst. Und wir reden ja immer von generational money, ja, generational wealth, dass du tust deinen Körper opfern, damit du diesen großen Batzen zusammen hast, damit da für die nächste Generation noch was da ist. Aber du musst genauso, wie du im Football deine Knowledge von Jahr zu Jahr verbessert hast, musst du auch immer mehr, glaube ich, Kontrolle übernehmen um deine Finanzen, weil es ansonsten halt sehr, sehr, es kann sehr schnell gehen, Mann. Auch 82 Millionen sind irgendwann weg.
Das ist verrückt. Das ist crazy, Mann. Wie kann das dann passieren? Du überlegst, wenn du 82 Millionen investierst in einem Money Market, was sagt, das gibt, zahlt dir 5%. Das zahlt dir, was weiß ich, wie viele hunderte Tausend im Monat. wenn du davon nicht leben kannst, dann weiß ich auch nicht. Also für mich ist es so, weil du hörst diese Stories natürlich. Du hast durch deine Karriere hinweg hast du Meetings, vor allem als Rookie hast du viele Rookie-Meetings und du wird sowas aufgeklärt, weißt du, weil die wissen natürlich, viele von diesen Jungs kommen nicht von Familien, die viel Geld haben oder finanzielle Beratung war jemals ein Thema wirklich bei denen in der Familie. Und trotzdem sieht man das so häufig, was natürlich was das Ganze noch umso trauriger macht. Aber ja, keine Ahnung, hast du irgendwie vielleicht ein paar Beispiele, wo du gesehen hast, so, oh mein Gott, das geht auf jeden Fall so die falsche Richtung runter? Weil ich habe einige, wo ich auch selbst versucht habe, so ein bisschen mit dem Jungen zu reden, so, also, hey, drück mal auf die Bremse. Das könnte echt ein Bach untergehen, wenn wir das weiterhin so machen. Aber es ist, also ich habe immer versucht, so ein bisschen Big Bro zu spielen, vor allem später in den letzten paar Jahren. Aber man, na, es ist nicht so einfach.
Du willst nicht zu viel Big Bro sein, weil du willst auch nicht irgendwie, dass sich jemand so ein anderer Mann auf die Füße getreten fühlt. Ja? Du willst nie irgendwie das Geld von jemand anderem zählen. Ja? Ich will nicht in deine Finanzen irgendwie einmischen oder sowas. Aber ein Beispiel zum Beispiel, das ich gesehen habe, von wo ich sagen würde, okay, das ist klare Geldverschwendung. Rookie Receiver bei den Patriots, ich nenne keinen Namen, aber bei den Patriots ist zum Beispiel Tradition, dass du im Frühjahr, wenn du ankommst als Rookie, geben die dir irgendeine Jersey-Nummer. Irgendwas richtig Räudiges. Du bist Wide Receiver, du bist in Nummer 63. Den scheißegal. Nummer 85. Oder, 85 ist krass. Aber keine Ahnung, irgendeine Nummer. 33. Die stecken die Jungs in irgendwas rein.
Ja, ich weiß schon. Ja.
Hoher Draftpick, Wide Receiver, hat das ganze Frühjahr über eine Nummer gehabt. Hat die Nummer sich natürlich als Iced Out, Diamond Chain machen lassen, Custom, weiß ich mein, boom, boom. Im Trainingslager ist vorbei, Saison fängt an, der kriegt eine andere Jersey-Nummer. Oh. Is what it is. Macht sich direkt das nächste Diamond Pen mit der nächsten Nummer. Und ich sag's, okay, Bro, schau mal, du hast noch nicht gespielt. Das ist dein Rookie-Season. Ich weiß, du bist gedraftet, du hast deinen Signing-Bonus, etc., alles cool. Aber selbst wenn ich das alles zusammenzähle, irgendwann wird der Tag kommen, wo du denkst, Bro, warum habe ich gerade irgendwie 100.000 oder sowas für ein Stück Jewelry da gelassen, was jetzt weniger wert, du kannst es nicht wieder verkaufen zu demselben Preis, was du eingekauft hast.
Nein.
Was es einfach nur Staub fängt bei dir, weil es nicht mehr deine Jersey-Nummer ist. Also diese kleinen Sachen, da habe ich auch schon mal gesagt, so, hey Bro, Digga, hier sind mal Leute, mit denen du reden kannst, die dir bei sowas helfen können.
Ja,
ich schwör. Aber ist wahrscheinlich noch harmlos. Ist wahrscheinlich noch harmlos im Vergleich zu ein paar Sachen, die du gesehen hast.
Ja, ich habe ein Beispiel, auch ein Rookie-Receiver damals bei den Niners, der tatsächlich mein Locker-Neighbor war. Und es war Woche 4. Und du kennst den Jungen auch, Alter. es ist Receiver, Energizer, Bunny. Er war damals Rookie. Das Ding ist mit ihm, es hat funktioniert eventuell. Weißt du, er hat dann danach ein paar gute Verträge unterschrieben, hat sein Geld gemacht. Aber das war schon krass zu sehen. Es war während der Saison Woche 4. Das heißt, damals wurden wir noch alle jede Woche bezahlt. Er hatte zu dem Zeitpunkt 3 Gamechecks zu seinem Namen. Er war Rookie, hat 3 Gamechecks, undrafted Free Agent. Das heißt, er hatte vielleicht einen 5.000 Signing Bonus, hatte kein Geld in seiner Bank. Aber bei Woche 4 mit 3 Gamechecks zu seinem Namen ist er schon Mercedes gefahren. In einem Mercedes für, was weiß ich, 70, 80k. Ich so, Digga, wie... Und das Krasse ist, er zu dem Zeitpunkt, er war nicht mehr active. Er hat noch nicht mal gespielt. Er war am active Roster, aber er war inactive on Game Days. Ich so, Digga, Bruder, du musst es unter Kontrolle bekommen. Diese Spending Habits sind crazy. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob er auf mich gehört hat. Er hat es auf jeden Fall angenommen, den Advice. Es hat sich nicht viel geändert, weil dann irgendwann hat er angefangen zu spielen. Und auf
irgendwann
einmal
kam die Kohle.
Mercedes eingetauscht für einen Bentley. Und dann ging es weiter.
Warte. Wobei wir gerade von Bentleys reden, Bro. Ich habe auch, am Veteran Minicamp, hat mich jemand mitgenommen von der Trainingsfacility zurück zum Hotel. Dein Boy. Kam auch im schwarz-weißen Maybach.
Ja, ich weiß. Er hatte sich geholt, Alter. Er hat mir damals den geschickt, als er den neu gekauft hat. Schau mal, ich hab einen deutschen Wagen mir geholt.
In Deutschland fährt es niemand, aber.
Aber ich habe ihm auch gesagt, so, Digga, so lang, gönn dir mal, Alter, du hast echt hart für gearbeitet. Und er hat gutes Geld gemacht. Und ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, wenn du darfst dir auf jeden Fall gönnen, du verdienst sehr viel Geld, du hast hart dafür gearbeitet, auf jeden Fall, ab und zu musst du dir auch was gönnen. Aber es muss halt alles seine Maße haben. Und ich hatte ein anderes Beispiel von einem Kollegen, der hat den neuen Vertrag unterschrieben, hohen Vertrag, 50 plus Millionen, ne? On paper 50 plus Millionen. Ihr wisst selber, nichts von diesen, da ist nur ein Bruchteil ist davon nur garantiert. Aber er hat sich dann als Belohnung für diesen neuen Vertrag, hatte er sich einen brandneuen Lamborghini Urus rausgelassen. Und ein paar Monate später war der anscheinend nicht genug und dann musste noch einen Phantom, einen Rolls-Royce Phantom her. Also einfach mal 800.000 vielleicht in Autos innerhalb von ein paar Monaten. Gleichzeitig obendrauf musste man, das muss ja natürlich dazugehören, während der Saison 30.000 Haus Mansion mieten, was absolut sinnlos für mich ist, weil während der Saison, weißt du, wenn ihr wüsstet, wie ich während der Saison gelebt habe, ich habe 4 Monate aus meinem Jahr in der Bay Area in San Fran gelebt. Ja. Einzimmerwohnung, wozu? Ich bin da ja nie. Ich bin in der Facility, ich gehe nach Hause, schlaf dort, habe vielleicht ein Meal dort und sonst nichts, aber der Kollege 30.000 im Monat in Miete für eine riesen Mansion, was auch, ja. Und ja, du musst dir überlegen, diese Autos alleine, 800.000, dass du dir das überhaupt leisten kannst, musst du ja mindestens 1,6 machen, um dir überhaupt diese Autos...
Um 800.000 nach Steuern zu haben,
zu haben, genau. Und solche Sachen, und ich weiß auch, dass dem Jungs jetzt finanziell nicht mehr so gut geht, weil eben solche Entscheidungen getroffen wurden. Es war ein anderes Ding mit demselben Jungen, war, ich so, hey, ich habe zu viele Klamotten, komm mal vorbei und ihr könnt ein bisschen was euch aussuchen. Dann gehst du zu seinem Haus und hat ein komplettes Zimmer voll rumliegen. Klamotten, ich brauche die alle nicht mehr, mit Tags noch dran, also mit wirklich den Labels noch dran, Schuhe gestapelt bis zur Decke hoch.
Für den deutschen Zuhörer, die T-Shirts, von denen wir reden, sind Minimum ein 100er pro T-Shirt bestimmt und bestimmt 400 oder sowas für ein paar Schuhe.
Das ist billig noch, ja, das sind alles Designer, also der Raum, wo ich da gesehen habe, also ungelogen, Alter, ich kann gar keine Nummer drauf packen, aber ich würde sagen, Hunderte, auf jeden Fall sechsstellig. 100 pro. So Geldverschwendung auf einem komplett anderen Level, weißt du, wo du sagst, so, ja, ich habe mir, aber das Kranke ist, viele von diesen Jungs kommen ja auch von nichts und dann hast du halt auf einmal Geld und willst halt in Überfluss leben. Und es ist auch schwierig, wahrscheinlich, nachdem deine Karriere vorbei ist, hast du halt diesen Standard für dich selber gesetzt und willst wahrscheinlich versuchen, diesen weiter zu behalten. So, okay, du hast vielleicht noch ein bisschen auf dem Konto, so ja, ein paar Millionen sitzen noch. Ich spiele zwar nicht mehr, aber hey, ich habe was auf der hohen Kante, aber dein Lifestyle ändert sich nicht, ohne dass das reinkommt. Also es kommt immer noch auf demselben Level, geht alles raus, kommt sich rein und das geht halt einfach nur für eine gewisse Zeit lang gut.
Zeit gut. Ja, aber das ist das, wo du, glaube ich, auf den Nagel getroffen hast, was wirklich dann das Problem am Ende des Tages wird. Also zum einen, du kommst von einem Background, von dem du weg möchtest. Ja, du hast dieses Loch, dieses Gefühl an Sachen, die du vielleicht verpasst hast oder sowas. Und das versuchst du jetzt mit den ganzen Designer-Sachen zu füllen. Ja, diese Dinge, die du traumas, was auch immer das ist. Und das in Kombination mit deinem NFL-Lifestyle, den Locker-Rooms und sowas, wird zu deiner Identität. Ja, also jeder von uns definiert sich ein Stück weit darüber, dass du NFL-Spieler bist, ja, Marcus Archer, NFL-Spieler, Jakob Johnson, Fullback, etc. Und da einhergehend, wenn du dann so einen Lifestyle lebst, ist es natürlich auch Teil von deiner Identität.
Klar.
Wenn du zum Restaurant gehst, die Leute vom Restaurant kennen dich schon. Du bist gewohnt, hier 4 Sterne, 5 Sterne Restaurant zu machen. Wenn du in Urlaub gehst, deine Frau ist es gewohnt, 5 Sterne Resort zu fliegen. Gewohnt, Private Jet oder sowas zu machen, First Class, etc. Das ist diese ganzen Sachen, dieser ganze Komfort wird auch Teil von was normal ist für dich, Teil von deiner Identität.
Genau.
Und wir haben darüber geredet, was passiert dann, wenn die Football-Karriere vorbei ist. Das ist eben genau das Problem. Du hast beschrieben, Jungs hängen um das Game rum, versuchen noch so für 2 Jahre oder sowas wieder in die NFL reinzukommen. Ich glaube, ein Großteil davon ist motiviert, auch weil das einfach dein Alltag ist. Du bist gewohnt, im Januar, Februar, März trainieren trainieren zu gehen, ja, du hast deine Massagen zweimal die Woche gescheduled, du hast dein PT oder sowas und du kennst gar nichts anderes, das heißt, du versuchst diesen Lifestyle einfach noch weiterzuleben und klar, gut, ich war auch Free Agent, ja, ich war auch Free Agent für 6 Monate, wo ich gedacht habe, ja, ich weiß jetzt nicht, ob noch ein Call kommt oder sowas und ich habe mir gesagt, ich ziehe es für dieses Jahr noch komplett durch. Und dann kam der Call, ja, das heißt, ich kenne diese Schwebe von, du bist, es ist OTAs und du bist aber zu Hause und noch am Trainieren oder es ist Trainingslager und du bist zu Hause und noch trainieren und ich habe da aber auch sehr schnell geschnallt, hey, das ist, ich kann das nicht für immer machen, ich kann es jetzt dieses Jahr probieren durchzuziehen, aber was ich an Geld an Trainern raushaue und an Airbnbs, um da zu sein und dies zu zahlen, das ist nicht sustainable, wenn da jetzt nicht noch irgendwann ein Gamecheck wieder reinkommt, ja. Und ich glaube halt, wenn du das Geld auf der Tasche hast, diesen Luxus-Lifestyle lebst, dazu noch irgendwie mit Football weiter dich definieren willst, dann ist es schwer, wenn du wirklich der Moment kommt, wo du sagst, hey, okay, es sind jetzt 2 Jahre vorbei, es kommt nichts mehr, ich werde nicht mehr gesigned, was mache ich jetzt? Ja, und du bist es gewohnt, einen Lebensstil zu leben, wo du viel ausgibst. Du hast keine Business-Erfahrung oder wenig Business-Erfahrung in irgendwas anderes. Und schmeißt dann weiter Geld mit Geld um sich, weil das ist ja dann auch das, wenn du so off the field lebst, dann lebst du auch so on the field, wenn es um Business geht. Ja, also viele Jungs verballern auch viel Kohle mit gescheiterten Businesses, weil sie nicht die Homework machen, weil sie nicht die Due Diligence machen, nicht auf jeden Cent und sowas achten, sondern irgendwie halt einfach Geld in ein Nagelstudio oder sowas von ihrer Dame reinballern oder sowas, das nicht ganz durchkoordiniert ist. Ja. Lash Extension Studio, was man alles eben so sponsert mal für eine junge Dame. Und ich glaube, da dieser Crash, der dann kommt, wenn dieses ganze Kartenhaus zusammenstürzt, deine ganze Identität ist Geld ausgeben und du bist es gewohnt und dann ist das Geld weg und Football bricht weg und auf einmal kannst du in deiner, was auch immer dein Beziehungsstatus ist, ob du jetzt verheiratet bist oder nicht oder ob du halt einfach in verschiedenen Beziehungen hintereinander bist, du kannst da nicht mehr dieselbe Person sein, an die sich Leute gewohnt haben. Ja, du kannst nicht mehr für ein PJ zahlen, wir können nicht mehr First Class immer gehen, wir können nicht immer wir müssen auch mal zu Hause essen. Ja, okay. Genau. Könnte ich nur, wenn Alter, du Uber Eats reinhauen, das ist 100%ig.
Und das ist zu deinem Punkt vorhin, Alter, das weißt, wie wichtig es ist, dass du da den richtigen Partner hast. Wenn du einen Partner findest, während du auf deinem High bist, ne, weil dieses Low kommt, das ist einfach unvermeidbar. Irgendwann ist die NFL not for long, irgendwann ist das ganze Ding vorbei. Und wenn du da jemanden hast, der dich auch pusht, ich will weiterhin, ich habe einen Lebensstandard, den du mir geboten hast, ich will weiterhin auf dem Level bleiben, also du figure it out, das kann echt ein Absturz werden, so weißt du. Und Alter, ich bin blessed
ganz kurz.
Beyond, Alter, dass ich jemanden hatte.
Ja, wir sind beide blessed. Wir sind beide blessed in dem Department. Aber was da auch noch mit reinspielt, manche Moms, crazy. Lebt auf Kosten vom Sohn und sowas, will Auto gezahlt haben, Urlaub gezahlt haben, Miete gezahlt haben.
Ja, yeah, die sind wirklich, die haben so ein Business und dann ihre Mom ist ein Employee und sagt, ey, ich brauche meine 6 Figures als Mom, weißt du? Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. So, ja, dann auf jeden Fall, die Eltern, die wollen weiterhin gezahlt werden. Geschwister, Frau. Wie willst du das denn machen?
Also es ist alles, es ist möglich. Du kannst es machen, wenn du das Ganze nachhaltig aufbaust. Weil wir müssen auf der anderen Seite auch sagen, schau mal, du hast dein Pack-Shirt gerade an. Wie viele Jungs hast du im Pack gesehen, die wirklich diese Transition aber auch sehr glanzvoll meistern? Die Opportunities bauen, die Businesses aufbauen und gleichzeitig damit dann ihre Familie unterstützen können. Es geht schon, aber es ist halt nicht, es ist nicht so einfach und es geht nicht so schnell, wie sich die Leute das, glaube ich, immer vorstellen. Und es ist schwer, das Ganze mit Football gleichzeitig zu schultern. Also ich bin jemand auf jeden Fall, ich versuche viel zu machen, aber es funktioniert nicht immer alles genauso, wie du es dir vorstellst und auch nicht immer gleich. Also es gibt so viele Sachen, die ich akzeptieren musste, das kommt vielleicht, wenn ich fertig bin mit Football. Weil wenn du im Football drin bist, musst du auch einfach im Football drin sein.
Ist auch so. Du musst natürlich dann alles geben und du musst hundertprozentig investiert sein. Aber diese Transition aus dem Football raus, ne, und diesen Mindset-Shift, den du einfach finanziell haben musst und dieses ganze andere Zeug, das mit einfach mit damit kommt, nicht mehr ein professioneller Athlet zu sein, dieses Loss of Identity und so, das ist real. Und du kannst es, selbst wenn du weißt, dass es kommen wird, ich wusste, dass es kommen wird, aber es ist einfach was trotzdem nicht vermeidbar ist. Du musst einfach nur die Tools haben, so gut damit umzugehen wie möglich. Dass du einfach sagst, hey, ich weiß, ich werde ein bisschen Change machen müssen in meinem finanziellen Approach. Ich weiß, dass ich Konversationen haben werden muss mit Leuten, die vielleicht finanziell auf mir, wie nennt man das Wort, dass die abhängig sind davon. Oh. Und
ja. Yeah.
Genau. Und ja, gleichzeitig einfach noch mit mir selber auch oder mit einem Therapeuten, was auch immer, wie du musst diese Konversation, diesen Mindset-Shift mit dir selber machen, dass, hey, ich bin dann nicht mehr Magnus Solcher Professional Athlete, ich bin Ex-Professional Athlete, aber ich bin so viel mehr. Ich muss mich neu erfinden und neu diese neue Lebensaufgabe für mich finden. So, weißt du, ich denke, das ist Big Time, dass du einfach weißt, so, hey, das wird kommen und ich muss die Tools dafür finden. Was oftmals einfach Leute, die haben diese Knowledge nicht, die wurden nie educated daran, dass es kommen wird. Also klar, wissen die, dass es kommen wird, aber wie damit umzugehen. Und ich denke, diese ganze finanzielle Geschichte ist einfach, macht das Ganze noch so viel schlimmer, dass auf einmal, hey, auf einmal bist du broke und dann kommt alles andere, stürzt auf dich ein, deine Beziehungen, dein Mental Health. Ah, jeez, ja.
Ja, Mann, also ich, mein Plan, ich gebe dir mal mein Plan, wie ich damit umgegangen bin und wie ich mich darauf vorbereite. Klar, ich habe meine Expenses here and there. Ich gebe sicherlich mehr Geld bei Uber Eats aus als der ein oder andere, der gerade den Podcast zuhört. Das ist einer meiner Luxuries. Ich habe vielleicht mal die ein oder andere teure Sache gekauft, aber mein Plan ist einfach, ich lebe unter dem Radar, Mark. Ich fahre mein Toyota Camry. Ich tue jetzt schon so, wenn ich broke bin, damit ich später die Wall, die ich hitte, vielleicht nur halb so hoch ist. Weißt du, ich meine, mein Lifestyle muss sich, ich lebe immer noch im Apartment, mein Lifestyle wird sich nicht so adjusten. Ja? Ich habe keine Mansion, so weiter, Familie, ich weiß, ich bin knauserig, so Cousins und Cousinen, ich tue zwar Geld gelegentlich rausgeben, aber jeder weiß, Jakob ist knauserig wie Sau. Das heißt, wenn die Karriere mal vorbei ist, dann ist mein Plan, dass ich so wenig wie möglich verändern muss, weil ich einfach jetzt schon so lebe wie Dagobert Duck.
Ja, bei dir wird smooth, Alter. Die Transition wird easy, Mann. Aber mir war es selber, Mann. Ganz ehrlich, ich hab eine Frau, die wahrscheinlich noch cheaper ist wie ich, die halt auch super auf Geld achtet. Und Alter,
oh, yes.
Und immer,
Bro, wenn deine Frau cheap ist, das ist ein Game Changer. Das ist der richtige Game Changer. Deine Frau, wenn deine Frau knauserig ist, das ist der richtige Game Changer, Bro.
Irre, Mann. Sie immer so, oh, I feel so bad spending. So, what are you talking? We gotta eat. Wovon redest du? Also sie ist auf jeden Fall auf einem anderen Level. Auf jeden Fall sehr konservativ mit unserem Geld. Was auch gut ist. Natürlich muss hier ab und zu mal einreden, so, hey, es ist okay, auch mal dir was zu gönnen. Aber nee, Brudi, sie ist auf jeden Fall ein Big-Time-Part davon, dass es uns so gut geht, wie es uns geht. Auch hier fast drei Jahre, nachdem ich nicht mehr in der NFL gespielt habe.
Ja. Die Statistik war 2 Jahre. Nach 2 Jahren sind viele broke?
Genau. Yes, sir.
Okay.
Also ich habe schon über die Linie geschafft. Ja, genau. Ich habe 21 war meine letzte Saison. Also Championship Game 22 war mein letztes Game. Was mittlerweile... Okay. Ja, schon 3 Jahre. Ich bin schon drei Jahre raus, Mann. Crazy, Mann.
3 Jahre raus, Digga. Ja, Mann. Ey, going strong. Wir halten das Ganze weiter so. Wir können festhalten, vielleicht insgesamt. Wichtig, Familie, Partner, finanzielle Beratung, finanzielle Knowledge sind groß. Und gerade für Jungs wie wir, die jetzt nicht die größten Ticket-Guys sind in der NFL, da können wir uns auf jeden Fall viel selber helfen. Dein Lifestyle, ja, dass du nicht diese Lifestyle-Inflation hast, dass du da aufpasst, dass deine Ausgaben und deine Einnahmen einfach in einem realistischen Ratio sind und dass du dein Leben nicht so lebst, wie wenn die NFL-Checks immer weiter reinkommen. Eine Sache, die wir vielleicht noch. Das ist ein Wort, ne? Ja, das ist ein Wort. Eine Sache, die wir vielleicht noch anschneiden können, die für uns beide jetzt auch nicht ein Ding ist: Substanzmissbrauch als Flucht vor den Problemen. Ich denke, wir sind beide Leute, die jedem sagen würden: Hey, wenn die Probleme kommen, wenn finanzielle Sorgen kommen, das sind ja immer ein großer Indikator auch für Scheidungen, Probleme in der Beziehung, wenn erstmal die Finanzprobleme da sind. Ja. Sucht euch Hilfe, sucht euch Beratung. Mark ist zu PAC gegangen, ich bin zu PAC gegangen. Das ist eine Ressource für Professional Athletes, wo du businessmäßig, finanziell und so weiter dich weiterentwickeln kannst. Weil auch wenn die Situation dunkel aussieht und du denkst, hey, mein bisheriges Leben ist auf einmal zu Ende, ich kann mein Lifestyle nicht mehr so weiterleben, es geht immer weiter. Es gibt einen Weg da wieder raus. Und auch wenn du dein Leben auf einem finanziell niedrigeren Rang stehst, am Ende des Tages ist Geld nicht das, was dich happy macht, sondern die Leute, mit denen du die Zeit verbringst und wie du das Ganze ausgibst, ist, was das Ganze entscheidet. Hattest du, das ist jetzt meine letzte Frage noch, ich weiß, ich habe es gerade schon fast abgerundet, aber hattest du Zweifel, dass du diese Transition schaffen kannst?
Digga, du weißt, ich meine, wir sind auch in die Liga gekommen mit ein bisschen anderen Mindset. Deutsche Tugend, einfach different. Unser Background ist einfach ein bisschen anders. Ich glaube, für mich war einfach, finanziell wusste ich, dass ich okay bin, weil ich einfach, wie ich durch meine NFL-Karriere hin gelebt habe und wie ich angespart habe, die Relationships, die ich hatte mit meinen Financial Advisors, das war ich immer sehr, sehr bewusst gewählt, also da hatte ich keine Bedenken. Mental, ja, bin ich durch ein bisschen durch ein Tief gegangen, absolut, keine Frage. Und bei mir ging es eher um dieses ganze, hey, ich bin kein professioneller Athlet mehr und ich bin, was ist so mein nächster Step im Leben? Das war für mich schwierig, aber finanziell hatte ich nie irgendwelche Bezweifel.
Alright. Well, Mark, ich denke, damit haben wir es doch abgerundet für heute mal. Du hast da deinen Weg rausgefunden, du hast gesagt, großer Credit an deinen Partner. Ich habe meine Partnerin jetzt auch gerade hier, hold on, und wir haben noch kurzes Cameo, hold on.
Ja, Sigi.
Hey!
Wo ist er? Da ist, oh boy.
Chucky boy.
Yeah, boy loves to eat.
Morgen 3 Monate, schau, Baby. Mingen morgen. Alright.
Ah, ihm schmeckt's aber richtig, ne? Love it.
Schmeckt's richtig. das wird, sag ich dir ehrlich, das ist meine größte finanzielle Sorge für die Zukunft. Wie viel der Junge später mal essen wird. Ich glaube, mein Grocery Bill. Ja. Bei Whole Foods kann ich nicht mehr einkaufen, Digga. Ich werde wieder zurück zu Publix gehen oder sowas. Oh, Mann. Hey, Leute. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten bei Game Changers diese Woche, NFL Untold. Es geht um Geld verschwenden, Money Wasted. Wir haben ein bisschen drüber geredet, wir haben euch unsere Meinung gesagt zu dem Thema. Passt auf euer Geld drauf auf. Ansonsten passt auf euch auf und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Wenn ihr im Podcast was Gutes tun wollt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten hören wir uns nächste Woche bei Game Changers. Bis dahin. Peace.